Schlagerradio B2 Podcast. Chefsache. Macher im Gespräch mit Oliver Dunk.
Ein Tausendsasser ist heute mein Gast in Chefsache Macher im Gespräch. Rechtsmediziner, Buchautor, Kolumnist, Moderator, Kickbox-Manager und ein bisschen geschauspielert hat er auch schon. Ehrenamtlich engagiert er sich für den Schutz von Kindern. Sein neues Buch heißt Zerrissen. Ich begrüße das Multitalent Professor Dr. Michael Zokos.
Schönen guten Tag, Dunk.
Muss ich immer Professor Doktor sagen?
Nein,
können
bitte,
wir das im Laufe des Gesprächs weglassen?
Bitte lassen Sie es weg, ja.
Ja. Sie sind bei all dem, was Sie tun, vielleicht, denke ich, auch ein bisschen zerrissen. Also den Job in der Klinik, das Hobby, das Ehrenamt und so weiter. Wie kriegt man das alles gebacken?
Also das ist wirklich Zeitmanagement erforderlich und da bin ich mittlerweile, meine Frau sagte, ich hätte das mittlerweile perfektioniert, wenn die in meinen Terminkalender guckt. Also das, da muss man wirklich eng getaktet sein, sich auch immer drauf verlassen können, dass alle anderen sich auch an die Zeitdisziplin halten, aber dann kriegt man das unter einen Hut und das sind vor allen Dingen alles Sachen, die Spaß machen. Es ist ja nicht irgendwie, dass ich mir was aufbürden lasse, wozu ich keine Lust habe.
Ja, und das Schreiben, was war da der Antrieb? Also die Therapie, um den Scheiß im Sektionssaal zu verarbeiten oder?
Also begonnen hat das mit einem Autor, der mich gefragt hat, Sie sind doch Rechtsmediziner, können Sie mich nicht mal für ein Buch beraten? Und dann habe ich dem immer mal wieder so Geschichten erzählt von Fällen und Erlebnissen und an Tatorten und nach dem Tsunami und da hat er gesagt, da müssen Sie mal ein Buch drüber schreiben, das gibt's doch gar nicht. Und dann habe ich eben mit Sachbüchern angefangen, echte Fälle und bin dann über Sebastian Fitzek in die Belletristik gekommen, mit dem ich ein Buch zusammengeschrieben habe, abgeschnitten und das hat mir so viel mehr Spaß gemacht und da liegen Sie nämlich richtig, das ist wahrscheinlich, wenn ich das so retrospektiv sehe, tatsächlich eine Art Therapie, dass ich mir Dinge nicht nur runterschreiben kann, sondern sie auch so biegen kann und meine Protagonisten Dinge machen lassen kann, die ich nicht machen kann, das hilft mir sicherlich.
Zum Beispiel, was können Sie nicht machen?
Ja, ich gehe nicht nach Feierabend an irgendwelche Tatorte oder observiere Verdächtige oder so. Das können dann meine Protagonisten machen, aber ich bin dann schönen Abend zu Hause.
Und wann schreiben Sie dann eigentlich? Nachts, oder die Kinder schlafen und die Frau im Bett ist oder wie?
Auch vor Corona habe ich das eigentlich immer gut auf Kongressen machen können. Mhm. Statt abends an der Hotelbar zu sitzen, saß ich im Hotelzimmer oder auch auf Lesereisen oder auf Flughäfen eigentlich immer Laptop auf. Das Gute ist, dass ich das alles schon im Kopf habe und gut durchgeplottet. Also ich kann dann direkt, wenn ich das Laptop anhab, was schreiben und bin nicht einer von den Autoren, die irgendwie am Tag so eine Seite schreiben.
Ja, also das, ich meine, dieses Jahr 2020 haben Sie zwei Bücher rausgebracht.
Genau, also einmal abgefackelt im Februar, ne? Ja, und jetzt zerrissen am 1. Oktober.
Richtig? Genau, zerrissen, so sieht's aus. Das neue Buch von Michael Zokos, Professor Doktor. Das sagen wir dann nicht
mehr. Den lassen wir weg.
Ja, genau. Mein Gast hier in Chefsache, Macher im Gespräch. Michael Zokos ist mein Gast in Chefsache, Macher im Gespräch, Rechtsmediziner, Buchautor. Ich habe mal nachgerechnet, ich glaube seit 13 Jahren schreiben Sie, ne?
Genau, seit 13 Jahren, ja.
Ja, und seit einiger Zeit auch Krimis, zerrissen heißt der neueste von Ihnen. Und Sie schreiben vorne auch drin, da steht groß, True Crime, also basierend auf wahren Erlebnissen. Und Sie erklären ganz schön, dass viele Filme, viele Bücher, wo steht, nach wahren Begebenheiten, dass das gar keine wahren Geschichten sind.
Nee, und vor allen Dingen, was ich so in meinem Nachwort auch anklingen lasse, es ist nicht alles True Crime, wo auch True Crime draufsteht.
Was heißt denn das konkret?
Ja, wahre Kriminalfälle und da kann ich natürlich als Journalist oder Autor mir irgendeine Geschichte nehmen aus der Zeitung und die umbauen. Das ist aber in meinen Augen nicht True Crime. True Crime ist eigentlich nur echt, wenn Leute, die vom Fach sind, drüber schreiben. Ob das Kriminalbeamte sind, Profiler, Rechtsmediziner, die eben genau wissen, nicht nur wie man die Ermittlungen führt, sondern auch wie man Ermittlungsakten liest, wie die Abläufe sind und das können eben nicht alle, weil sie eben nicht aus der Profession kommen. Ich finde jetzt, als jemand vom Fach, der merkt oder dass ich merke, ob jemand weiß, wovon er spricht oder nicht.
Ja. Ist die Realität dann vielleicht ein bisschen fieser als die Fiktion, das,
Absolut.
Was sich Leute ausdenken können?
Absolut. Also die Realität ist deutlich härter. Ich muss bei den Fällen, die ich verarbeite in meinen Büchern, tatsächlich Abstriche machen, damit es nicht Horror oder Splatter wird.
Ja, also Gruselfaktor ist nicht wichtig.
Nein, Gruselfaktor ist nicht wichtig. Ich versuche, und ich glaube, dass jedenfalls vom Leserfeedback weiß ich das, Ich versuche, meine Leser mitzunehmen, über die Schulter zu schauen, beziehungsweise meinem Protagonisten im Sektionssaal. Das heißt, ich sage dann auch mal, jetzt er zog den Beatmungstubus mit einem schmatzenden Geräusch aus dem Mund der Toten. So, dann kann man sich vorstellen, wie es ist. Oder dass das Wasser läuft in Abfluss und das Rot des Blutes wird langsam immer blasser. Also das sind so die Impressionen, die ich habe, und ich versuche dann eben diese Bilder auch zu erzeugen, aber es geht nicht um Grusel oder Splatter.
Ja, das heißt, wenn Sie im Sektionssaal sind, Woche für Woche, gibt es da Fälle, wo Sie sagen, das könnte fürs neue Buch taugen?
Absolut. Also das ist jetzt nicht jeden Tag der Fall. Ich bin jeden Tag selbst im Sektionssaal. 2-3 Tage die Woche sitze ich auch mit. Ansonsten lasse ich mir alle Fälle immer zeigen.
Ja.
Und natürlich gibt es immer mal wieder den Fall, der heraussticht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ein einzelner Fall dann unbedingt ins Buch muss, sondern ich verwebe auch viel miteinander.
Würden die Angehörigen der Toten die Geschichte wiedererkennen?
Nein, das ist so weit entfremdet, dass man das nicht wiedererkennen kann.
In dem neuen Buch Zerrissen geht es beispielsweise um eine Frau, die tot ist, aber gar nicht tot ist. Wie kann denn sowas passieren?
Also das gibt es tatsächlich in der Medizin, das sogenannte Lazarus-Phänomen, das fälschlicherweise bei jemand, der tot, festgestellt wird. Und ich habe mich da an einen Fall, den ich selbst erlebt habe in der Rechtsmedizin in Hamburg vor 20 Jahren angelehnt. Da ist nämlich eine Frau per Notarztwagen als verstorben in die Rechtsmedizin eingeliefert worden, öffentliche Leichenhalle. Und der Student, der Nachtdienst hatte, ist mit ihr im Fahrstuhl runtergefahren, dann sah er, dass sich der Leichensack hob und senkte. Und dann gab es kurz darauf die unglaubliche Situation, dass eben zwei Notarztwagen vor der Rechtsmedizin standen. Also es ist ein tatsächlicher Fall, der sich ereignet hat.
Ja, da hat aber der Arzt, der den Tod der Frau bescheinigt hat, wahrscheinlich gepusht, ne?
Ja, also der hat zumindest die sicheren Todeszeichen nicht festgestellt, also kann er ja nicht, weil sie ja nicht tot war.
Ja. Mörder bleiben ja auch oft unerkannt. Also so eine Fälle gibt es ja auch, weil derjenige, der den Totenschein ausstellt, nicht genau hinschaut oder vielleicht auch die Kompetenz da nicht hat. Ist es ein Fehler, dass Rechtsmediziner nicht so oft hinzugezogen werden?
Jein. Also in Berlin sind wir sehr involviert in die Untersuchung von ungeklärten Todesfällen. Aber es gibt natürlich auch Flächenländer, Flächenbundesländer, wo die nächste Rechtsmedizin 400 Kilometer weg ist. Und wenn man mal guckt, es gibt in Deutschland so 220 bis 250 Rechtsmediziner, das können sie gar nicht flächendeckend abbilden dann.
In Ihrem neuen Buch geht es auch um ein misshandeltes Kind, ein ganz tragischer Fall. Vielleicht erzählen Sie uns das nochmal, denn Sie sind ja auch jemand, der sich für das Kindeswohl interessiert, sich engagiert. Was ist in diesem Fall passiert?
Also das ist auch wieder angelehnt an einen echten Fall, den ich vor einigen Jahren untersucht habe, wo ein Kind ein knapp 2 Jahre altes Mädchen schwere Misshandlungen erlitt und danach überhaupt nicht klar war, was passiert ist. Und ich war in dieser Gerichtsverhandlung und bin von den Eltern, weil ich gesagt habe, diese Verletzungen können nur von Misshandlungen herrühren, von den Eltern aufs Übelste beschimpft worden, im Gerichtsflur und bedroht worden, wie es mir das einfallen könnte, das würde ihre Tochter ja nicht machen. Die Frau ist dann wegen schwerer Körperverletzung aufgrund meines Gutachtens verurteilt worden. Und dann 2 Jahre später kam nochmal eine Revisionsverhandlung, weil sie nämlich dann eingeräumt hat, ich war gar nicht alleine, ich hatte einen Freund da und dieser Mann hat diesem Kind dann tatsächlich auf den Kopf getreten. Und das kam dann erst nachher raus, sie wollte eben nicht, dass ihre Eltern wissen, dass sie mit dem ein Verhältnis hatte. Aber das ist eben die reale Grundlage. Und weil Sie es ansprachen, Herr Dunk, ich bin Botschafter des Deutschen Kindervereins, bin auch ärztlicher Leiter der Gewaltschutzambulanz an der Charité und insofern Kindesmisshandlung und alles, was mit Kindeswohlgefährdung zu tun hat, ist mir auch tatsächlich ein Anliegen, auch als Vater.
Der Rechtsmediziner Michael Zokos in Chefsache, mache ein Gespräch. Der Rechtsmediziner Michael Zokos ist mein Gast in Chefsache, mache im Gespräch. Ich habe mal nachgeguckt, Sie werden es bestätigen oder auch nicht, 1200 tote Körper obduzieren Sie jedes Jahr und über 200.000 in Ihrer Karriere. Klingt natürlich eine schreckliche Zahl. Warum so viele? Sie waren im Krieg, glaube ich, in Bosnien, ne?
Also ich habe verschiedene Identifizierungsmissionen gemacht, einmal für die UN, Bosnien und Kosovo, das war 1998 und 1999, die Toten des Jugoslawienkrieges dort identifiziert und dann nach dem Tsunami in Thailand direkt danach und da standen wir wirklich in Tempelhallen, wo Zehntausende von Toten auf dem Boden lagen. Aber auch, wo ich die Rechtsmedizin gelernt habe, 10 Jahre in Hamburg, da haben wir auch im Jahr 1000 Obduktionen durchgeführt. In Berlin führen wir sogar über 2000 durch, also 2200 im Jahr.
Nimmt Sie das noch mit?
Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich da jeden Morgen überwinden muss, zur Arbeit zu fahren, aber es gibt natürlich immer wieder Fälle, auch gerade tragische kindliche Todesfälle, das können Unfälle sein, das können aber auch Misshandlungen sein, die man schon mitnimmt. Jetzt nicht, dass sie mich aus dem Schlaf schrecken, aber wo ich schon schlucken muss und einige Zeit drüber nachdenke, ja.
Ihre erste Begegnung mit einem Toten im Studium, war das so, wie man sich das aus Filmen vorstellt? Die jungen Studenten sehen die Leiche, die zu obduzieren ist, und müssen sich erstmal übergeben?
Nein, das war nicht so. Die erste Leiche habe ich in der Anatomie gesehen. Da muss man sich vorstellen, die präparierten Körper sehen gar nicht mehr unbedingt menschlich aus. Die sind so gräulich, vom gräulichen Kolorit. Das Gesicht ist auch abgedeckt mit einem grünen Tuch und man präpariert dann eigentlich nur bestimmte Körperregionen. Das heißt also, man sieht eigentlich gar nicht den Körper als Ganzes.
Ja. Ihr Protagonist im neuen Buch, ich glaube der vierte Band ist das jetzt, genau. Fred Abel in Zerrissen. Das ist ein Typ, da denke ich, das ist eigentlich Michael Zokos. Also das ist sein Pseudonym sozusagen, oder?
Also privat habe ich mit Fred Abel eigentlich nichts am Hut. Fred Abel ist ein totaler Nerd, völlig beziehungsgestört und geht seiner Umwelt ganz schön auf den Geist, wenn ich das mal so sagen darf. Aber als Rechtsmediziner ist da natürlich 99% Michael Zokos drin, weil der natürlich so denkt und überlegt, wie ich es mache, wie ich an Fälle rangehe.
Ja, ist ja ganz schön, ne? Also man kann sozusagen in diese
Figur... Man kann sich teilen, so richtig
ja,
schön...
Genau, die Dinge ausleben, die man, sonst,
ja.
die man sonst nicht hat. Und dieser Fred Abel nutzt auch eine Technik, Superprojektion nennt sich die. Das haben Sie, glaube ich, von Ihrem Doktorvater mal gelernt. Das machen Sie auch. Und was heißt das konkret?
Die Superprojektion, dabei werden verschiedene Abbilder übereinander geführt, wenn man zum Beispiel feststellen will, ob eine Verletzung von einer bestimmten Tatwaffe herrührt. Mittlerweile machen wir das mit Computertomographie. Das heißt, wir haben dreidimensionale Bilder oder unsere Scans von den Verletzungen und können dann eben auch Werkzeuge durch CT fahren und das dann abgleichen.
Okay, also wenn man sich mal anschaut, welche Möglichkeiten sie haben, ich würde mal sagen, Mord und Verbrechen lohnt sich nicht, oder?
Also wenn der Leichnam bei uns auf den Tisch kommt, dann werden wir ein Tötungsdelikt in jedem Fall nachweisen, auch durch nachfolgende toxikologische Untersuchungen, auch wenn der Leichnam schon im Zustand weit fortgeschrittener Fäulnis ist. Aber wenn der Leichnam nicht zu uns kommt, wenn gar nicht von Anfang an der Verdacht besteht, das ist das Problem, dann hilft auch der beste Rechtsmediziner nichts.
Der Rechtsmediziner Michael Zokos und Buchautor in Chefsache Macher im Gespräch. Mein Gast in Chefsachemacher im Gespräch, der Rechtsmediziner, Buchautor Michael Zokos, Zerrissen, das zweite Buch in diesem Jahr, aber noch eins wird es dann nicht mehr geben. Ne?
Das Jahr ist dann vorbei. Ist fast schon
ja. Und das nächste schon wieder in der Pipeline? Oder?
Das nächste ist schon wieder in der Pipeline, ja. Das ist aber ein relativ kurzes, eine Kurzgeschichte. Da gibt es so eine Spezialedition vom Verlag nächstes Jahr.
Mhm. Okay. Und Sie haben ja vorhin schon mal ein bisschen erzählt, wie das so ist mit dem Schreiben. Also im Grunde jede freie Minute nutzen Sie Laptop auf und dann wird da reingeschrieben. Ich kann mir vorstellen, Sie haben gar keine Zeit, sich abends mal Ihren Kollegen Börne im Tatort anzugucken.
Doch, den gucke ich mir tatsächlich regelmäßig an, weil ich mit Jan Josef auch tatsächlich befreundet bin, auch mit Axel Prahl.
Mhm.
Das hat sich eben auch mal tatsächlich über die Rechtsmedizin, über so eine Fachberatung ergeben. Wir kennen es jetzt sehr gut seit über 10 Jahren und die finde ich super. Aber ich gucke das natürlich nicht an, um mich da fachlich inspirieren zu lassen.
Ist für Sie kein Schulfernsehen. Und Jan-Josef Liefers, kommt der mal zu Ihnen und sagt, Michael, sag mal, wie mache ich denn das hier oder was sage ich?
Ist tatsächlich das, so. Der ruft mich dann an und sagt, du, ich sitze hier am Drehbuch, das ist doch Quatsch, was hier steht. Sag mal, wie ist denn das? Und dann gebe ich meine Einschätzung, aber am Ende ist es dann meistens der Dramaturgie geschuldet, dass es Quatsch bleibt.
Ja, aber die Sachen, die wir so sehen, also gerade jetzt mal in diesem Tatort da aus Münster, glaube ich, ist es, ne? Genau. Wie viel ist denn da Quatsch? Also wenn die zum Beispiel in dem Fall und in anderen Krimis auch immer die Rechtsmediziner sofort mit am Tatort sind, ja?
Also bei Tötungsdelikten sind wir tatsächlich mit am Tatort, wenn der Verdacht besteht. Also wenn geklärt werden muss, was war die ungefähre Todeszeit, damit die Polizei dann gleich weiß, in welche Richtung geht es mit Zeugenbefragungen, was kommt als Tatwache, Waffe in Frage, wonach müssen wir in umliegenden Mülltonnen suchen oder in umliegenden Gewässern, dann sind wir schon am Ort, ja.
Ja, jetzt kommt man in den Sektionssaal im Film, dann stehen da oft die Angehörigen der Toten.
Völliger Quatsch, ja. Also erstmal sind natürlich Angehörige oder aus dem engen Familienkreis stammende in der Regel erstmal Haupttatverdächtige. Die meisten Tötungsdelikte sind Beziehungstaten und da können sie die natürlich nicht reinlassen, dass die vielleicht noch falsche Spuren legen, DNA-Spuren da hinterlassen und natürlich sind die Opfer, die wir untersuchen, in der Regel auch in einem Zustand, dass sie das den Angehörigen gar nicht zumuten können.
Also zur Identifikation zum Beispiel kommt da keiner
zu uns. Da kommt keiner zu uns rein, nein.
Ja. Dann nächste Legende wahrscheinlich, dass man in Filmen sieht, wie ihre Kollegen da nebenbei ins Brötchen beißen.
Ja, macht man auch nicht, nein.
Also das, würde aus man Pietätsgründen auch, oder weil es eklig ist?
Also erstmal aus Pietätsgründen, wenn er am Toter liegt, da kann ich weder essen noch trinken oder irgendwas. Das gehört sich nicht, aber es riecht ja auch. So. Mhm. Und da wollen Sie wirklich den Geschmack, wollen Sie wirklich nicht mit Ihrem Brötchen in den Mund reinnehmen.
Ja, süßlich, nehme ich mal an, ist der Geruch. Und da gibt es ja dann diese Paste, die man sich da um die Nase schmiert.
Schmiert sich auch kein Mensch unter die Nase.
Diese Mentholpaste macht keiner.
Nein, ist Thomas Harris, das Schweigen der Lämmer, hat das mal aufgebracht und seitdem hält sich dieser Mythos hartnäckig. Nein, keiner schmiert sich Mentholpaste unter die Nase.
Und dann gibt es ja noch einen anderen Mythos. Aus den Filmen kennt man das immer. Da heißt es ja, der ist jetzt in der Pathologie.
Genau.
Und das ist ja totaler Blödsinn.
Totaler Blödsinn.
Erklären Sie uns mal, wie es richtig heißt.
Der ist in der Rechtsmedizin, beziehungsweise im Institut für Rechtsmedizin, denn wir untersuchen nicht natürliche Todesfälle. Pathologen untersuchen Krankenhaustodesfälle. Da ist die Staatsanwaltschaft, Polizei gar nicht involviert. Wir machen das nur auf Anweisung der Staatsanwaltschaft.
Und der Pathologe muss nicht immer einen Todesfall untersuchen. Der kann auch gucken, ist da Krebsgeschwür oder
genau,
nicht.
Genau, die sitzen eigentlich in der Regel an Mikroskopen und untersuchen jetzt, auf welche Medikamente sind bestimmte Tumoren reagibel und so.
Mhm. Der Gerichtsmediziner, Buchautor Michael Zokos in Chefsache Macher im Gespräch. Ein empathischer, ein positiv denkender Mensch, trotz dieses harten Jobs, der Rechtsmediziner Michael Zokos. Also ich habe Sie schon über Jahre immer verfolgt, ja, im Fernsehen, Talkshows, mit Ihren Büchern und in der Zeitung ganz oft, wo Sie dann als Experte hinzugezogen werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jeden Tag so stark mit dem Tod konfrontiert ist, dass man das Leben besonders schätzt oder vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick darauf hat, oder?
Auf jeden Fall. Also das ist auch, man setzt sich eigentlich nicht mit dem Tod auseinander, sondern mit dem Leben. Und man ist für jeden Tag dankbar, den man hat, weil ich natürlich besser als jeder andere auch weiß, wie schnell ein Unglücksfall passieren kann. Jemand geht morgens aus dem Haus und wird von irgendwas Herabfallendem, von einem Baugerüst erschlagen oder wird vom Auto überfahren. Und deshalb der Blick auf das Leben wird eigentlich geschärft als Rechtsmediziner.
Ja, ist es nicht so, weil Sie ja gerade erleben, was alles passieren kann, dass Sie vielleicht viel mehr Angst haben? Also eben vom herunterfallenden Dachziegel oder vom Auto?
Nein. Also vor diesen ganzen Dingen kann man sich gar nicht schützen. Wie will man sich vor einem Flugzeug, was vielleicht abstürzt und ich gehe gerade in mein Auto und will einsteigen, schützen? Also das kann man nicht. Man muss einfach da auch positiv rangehen. Ich habe jetzt nicht mehr Angst als früher vor irgendwelchen Dingen.
Abschalten, Sie haben ja schon gesagt, Sie schreiben, um viele Dinge zu verarbeiten, aber um da wirklich aus diesem Umfeld da rauszukommen, also als Außenstehender, ich stelle mir das ganz schrecklich vor, ja. Wie funktioniert das bei Ihnen? Also um wirklich da Cut.
Also was für mich wirklich Balsam für die Seele ist, ist Angeln. Wir haben da so einen kleinen Steg in Brandenburg mit einem Boot und ich habe einen Fischereischein für Brandenburg, habe da eine Angelkarte und wenn ich da mit einem oder zwei meiner Söhne rausfahre und wir die Angel hängen lassen, das ist so richtig Balsam für die Seele. Sie sehen den bei jeder Jahreszeit, sie sehen das glatte Wasser des Sees, mal beißt was an, mal nicht und so, aber das ist so für mich so was, um runterzukommen.
Ja, und für die Jungs gibt es dann Nachhilfe beim Sezieren der Fische, oder wie?
Ja, die machen das mittlerweile selber.
Wirklich, ja?
Ja. Betäubung, Schlag, Herzstich, ausnehmen, das müssen sie alles selbst machen.
Und was sagen die über den Papa? Also nach dem Motto, ich möchte den Beruf auch mal machen oder darf ich mal mitkommen zur Arbeit? Mein Vater hat auf dem Bau gearbeitet, da durfte ich mal mitgehen. Dürfen Kinder da reinnehmen?
Nein. Also mein ältester Sohn hat, als er 18 war, dann ein Praktikum gemacht, ein Schulpraktikum. Findet das ganz spannend, überlegt auch Medizin zu studieren. Der zweitälteste hat auch schon gesagt, er will das Praktikum machen, aber die will ich noch nicht alle da um mich herum sehen.
Ja, und Sie helfen den Jugendlichen auch, indem Sie so Spurensicherungskästen entwickeln, habe ich gelesen.
Genau, ich hatte mal eine Idee, weil ich selber auch als Kind so Chemiekästen ganz spannend fand, aber das ist ein bisschen zu abstrakt. Da habe ich einen Forensikkasten entwickelt, den man dann eben als Experimentierkasten tatsächlich, da kann man so Blutspuren nachweisen und gucken, was das für Tiere waren und
so. Ja, aber achso, was ist das dann für ein, es ist kein Blut, das man da zu braucht, oder doch?
Doch, man sammelt dann schon irgendwo was auf und kann das dann untersuchen.
Sich mal in den Arm schneiden oder so, mal gucken, ob es auch funktioniert. Ja. Michael Zokos, Buchautor, kann man eigentlich sagen Krimi-Autor oder würde sie sagen, ich mache kein Krimi, das ist mir zu abgedroschen?
Nee, das eigentlich sind Thriller. Vom Genre her sind es Thriller. Wobei ich nicht ausschließen will, dass ich auch mal einen Krimi schreibe. Ne?
Ja, aber weil Sie vorhin gesagt haben, ich mache nichts mit diesem Grusel-Schock-Faktor, ist nicht ein Thriller gerade darauf aufgebaut, dass man da eben viel Überraschungsmomente hat?
Nee, Thriller ist meiner Definition nach eher was ordentlich Tempo hat und wo die ganze Zeit die Spannung hochgehalten wird. Und das versuche ich eben auch in den Büchern, dass da wirklich durchgehend Bewegung drin ist.
Also Krimi ist eher so wie Derek, ja, also träge und die Geschichte erzählt. Und
ja, wo waren Sie denn gestern um 16.05 Uhr? Ja. Oh, so zwei Typen im Mantel in der Eingangstür, das hat man schon tausendmal gesehen, bitte nicht.
Das ist aber auch Fake, das ist in Wirklichkeit nicht so. Diese Frage ist so eine Filmfrage, ne?
Also ich bin ja selbst nicht mit bei der Befragung dabei, ja, aber genau. Ich glaube, das ist schon so abgedroschen, so, das wird keiner mehr machen.
Ja, Michael Zokos, Buchautor, Rechtsmediziner in Chefsache Macher im Gespräch. So, Endspurt mit Rechtsmediziner Michael Zokos. Könnt jetzt sagen, ich hoffe, wir sehen uns nur hier und nirgendwo anders.
Ja. Sie würden mich sowieso nicht sehen, ich würde Sie sehen, wenn Sie bei mir liegen.
Ja, ich will Sie aber auch, also so oder so, dann auf keinen Fall sehen. Und ich hoffe, das passiert erstmal nicht. Und ich habe noch ein paar Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn
der Münsteraner Tatort kommt.
Okay, und ansonsten.
Ist tatsächlich so.
Ja. Mit Ihrem Freund Jan Josef.
Genau.
Genau. Und ich meine, mal eine Frage. Wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen. Warum, wenn das Quatsch ist mit dieser Mentholsalbe und dass die im Sektionssaal dann essen und so, warum wird es trotzdem gemacht? Weil es besser aussieht oder?
Ja, ich glaube, weil das einfach Klischees bedienen muss. Auch mit diesen ganzen Angehörigen, die dann durch den Sektionssaal flanieren zum Identifizieren, weil man damit Schockmomente erzeugen kann. Einfach der Dramaturgie geschuldet.
Ja. Und gucken Sie auch Fernsehen, wenn Ihre eigenen Filme laufen? Also einige sind ja schon verfilmt worden.
Ja, gucke ich. Einfach, ja. Um mal zu sehen, wie meine Frau reagiert, die es dann meistens nicht kennt.
Ja.
Die aber immer mal nölen ist, dass es so spät kommt. Die so, ich möchte eigentlich ins Bett. Also dann gucke ich mir schon.
Ach, die laufen nicht 20.15 Uhr, ja? Oder nee, geht Ihre Frau so früh ins Bett?
Nee. Die laufen so, ich glaube, ab 22.30 Uhr, 22 Uhr darf das gesendet werden, weil es meistens ab 16 Uhr ist.
Und was ich mir so vorstelle, wenn man sich dann so als Autor, wo das ja alles im Kopf irgendwie abgelaufen, Sie haben ja die meisten Dinge dann auch noch erlebt, plötzlich den Film sieht, dass man sich wundert, komisch. Also ich habe es mir ganz anders vorgestellt.
Nee. Ich bin in der Regel auch an vielen Drehtagen dabei, auch als Fachberater und gucke mir das an, weil ich natürlich auch sehen will, dass meine Figuren da vernünftig dargestellt werden. Habe auch zum Beispiel zu Tim Bergmann, zu dem Hauptdarsteller aus der Fred-Abel-Reihe, einen sehr engen persönlichen Kontakt. Also da kommt keine böse Überraschung.
Michael Ende, die unendliche Geschichte, hat die Verfilmung Anfang der 80er Jahre mal gesehen, kam aus dem Kino, wurde von einem Kritiker gefragt, und Herr Ende, wie finden Sie es? Sagt er, also ich muss Ihnen mal sagen, das war nicht die unendliche Geschichte, das war die unkenntliche Geschichte.
Nee, so kam es mir noch nie vor.
Das nicht vor. Okay, meine größte Niederlage.
Also da gibt es natürlich, das ist jetzt auch wirklich schwierig, mich hier so zu überfallen. Meine größte Niederlage ist eigentlich, dass ich 4 Söhne und nur eine Tochter habe. Ich hätte gerne 4 Töchter und einen Sohn.
Ja, Sie sind jung, es ist nie zu spät. Nee. Meine Schwäche ist?
Ich bin ungeduldig und erwarte leider zu oft auch die Schlagzahlen, das Tempo, was ich vorlege, bei anderen.
Ja, finde ich sehr sympathisch. Und meine Geburtsstadt?
Kiel.
Was verbindet Sie mit
Ostsee, Strand, Dorsche angeln, raus aufs Wasser, viel Regen, ja. Natürlich auch viel schlechtes Wetter, aber einfach eine schöne Stadt am Wasser.
Ja, der Papa ist ja Grieche.
Genau. Ne?
War was, Schiffsoffizier?
Der war Schiffsoffizier, genau.
Noch eine Verbindung zu Griechenland oder so, dass Sie sagen, das ist eine heimliche Liebe oder so?
Also wir fahren tatsächlich jedes Jahr, dieses Jahr ist es nun leider ausgefallen, nach Kos, griechische Insel. Mhm. Und das ist wirklich so ein Gefühl der Heimat. Ich komme zwar nicht von Kos, meine Familie kommt aus einem kleinen Ort in der Nähe von Athen, der nicht so malerisch ist, aber das ist schon schön da in Griechenland und dann auch die griechische Sprache zu hören da und so, das ist toll.
Ja, guck mal an, ja. Also Ihr Vater Grieche, Mama Deutsche, jetzt Ihre Frau Griechin, Sie...
meine Frau ist Deutsche.
Ich habe verstanden, Ihre Frau wäre Griechin.
Nee, die ist Deutsche.
Okay, na gut, also hat das jetzt nicht so funktioniert, wie ich es wollte, aber na egal. aber ich darf das Buch nochmal ganz kurz zeigen, ja. Michael Zokos, Zerrissen heißt es. Und hier steht schon Spiegel-Bestseller-Autor. Können Sie stolz drauf sein.
Dankeschön.
Danke, dass Sie da waren. Alles Liebe und vor allen Dingen bleiben Sie gesund.
Vielen Dank. Ciao. Das wünsche ich Ihnen auch. Danke.
Das Schlagerradio.